ARD.
Zeit für unser werktägliches Kulturupdate. Und das befasst sich heute an erster Stelle mit der Verhaftung des französischen Schauspielers Gérard Depardieu, gegen den Vorwürfe sexueller Gewalt erhoben werden. Dafür schalten wir jetzt nach Paris zu unserer Korrespondentin Julia Borutta. Frau Borutta, was weiß man bisher? Warum befindet sich der 75-jährige Gérard Depardieu in Polizeigewahrsam?
Das muss man betonen. Es handelt sich um Polizeigewahrsam. Er ist nicht verhaftet worden. Er wird gerade vernommen. Das ist eine Übung, die 48 Stunden lang dauern kann. In bestimmten Fällen kann die auch bis zu 72 Stunden lang dauern. Nach allem, was wir wissen, befindet er sich eben immer noch in Polizeigewahrsam. Es geht um die Vorwürfe zweier Frauen, eine Bühnenbildnerin und eine Filmassistentin. Die haben schon Anfang des Jahres Anzeige erstattet. Und zwar, weil Depardieu sie bei Dreharbeiten im Jahr 2021 beziehungsweise im Jahr 2014 sexuell belästigt haben soll. Er soll sie bedrängt, angefasst haben, mit anzüglichen Bemerkungen regelrecht traktiert haben. Genau über diese Dreharbeiten 2021 hat auch schon die Schauspielerin Anouk Greenberg gesprochen, öffentlich im Fernsehen und im Radio, und hat auch von diesen Dreharbeiten berichtet. Von morgens bis abends sei man mit Depardieus lüsternen Bemerkungen behelligt worden. Reaktionen heute zur Ingewahrsamnahme haben wir noch keine. Weder die Verteidigung von Depardieu noch die Anwälte der Klägerin wollen sich bis zur Stunde dazu äußern.
Depardieu, dieser ganze Fall, der dauert ja schon seit ein paar Jahren an. Das klang ja auch gerade bei Ihnen durch. Mehr als ein Dutzend weitere Frauen werfen ihm ja auch noch Übergriffe und Belästigung vor. Wie wird dieser Fall generell in Frankreich wahrgenommen? Es ist ja gar nicht lange her, dass nicht mal der Staatspräsident Emmanuel Macron von ihm abrücken wollte. Hat er das mittlerweile getan? Hat er sich nochmal geäußert?
Nein, also bislang hat sich Macron noch nicht dazu geäußert. Sie sagen schon ganz richtig, es sind über ein Dutzend Frauen, die Depardieu ähnliche Dinge vorwerfen, unter anderem so Bekannte wie Sophie Marceau. Und er hat ja auch eine Klage am Hals wegen Vergewaltigung. Da geht es um eine junge Schauspielerin, Charlotte Arnould, deren Eltern jahrelang mit Depardieu befreundet waren. Er streitet diese Vorwürfe ab, sagt, der Sex war einvernehmlich. Aber auch diese Ermittlungen laufen eben weiter. Da stünden bis zu 20 Jahre Haft drauf, wenn er dafür verurteilt würde. Und ja, was soll man sagen? Er ist natürlich in Misskredit geraten. Im Moment ist schwer vorstellbar, dass ihn nochmal ein Regisseur oder eine Regisseurin engagiert. Aber zum Beispiel seit den Vorwürfen der Vergewaltigung 2020 hat er weiter gedreht und ist weiter engagiert worden. Jetzt kippt es vielleicht, denn wir haben auch letztes Jahr erlebt, dass eine Doku veröffentlicht worden ist vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen France 2. Und das hat doch hier Erschütterungen hervorgerufen. Denn dort wurden Szenen gedreht am Set auf einer Reise von Depardieu, die wirklich so widerlich waren, dass viele Menschen hier geschockt waren. Aber man darf nicht vergessen, Depardieu hat auch immer noch glühende Anhänger unter den Filmschaffenden. Also im Dezember letzten Jahres haben 60 Filmschaffende eine Streitschrift für Depardieu verfasst. Und sie sagen schon ganz richtig, Präsident Macron hat damals ja auch gesagt, Depardieu mache Frankreich stolz. Da ist manchen wirklich die Kinnlade runtergefallen. Aber es gab eben dann auch einen Aufschrei von Kritikern Depardieus. Und so ging das immer hin und her. Und jetzt haben wir eben eine neue Etappe. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Vielleicht wie immer mit Depardieu, dass am Ende alle sagen, bon, c'est Gérard, das ist eben Gérard.
Trotzdem muss man natürlich betonen, solange es nicht zum Prozess kommt und solange kein Urteil gefällt ist, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Nun passiert diese Ingewahrsamnahme Gérard Depardieus just wenige Tage nach der jüngsten Wendung in dem Fall, der die Mutter aller MeToo-Fälle ist. Am vergangenen Donnerstag hatte der oberste Gerichtshof von New York das Vergewaltigungsurteil gegen den früheren Hollywood-Produzenten und Filmmogul Harvey Weinstein aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet wegen eines Verfahrensfehlers. Meinen Sie, wird sich das auf den Prozess gegen Gérard Depardieu, so es denn überhaupt zu einer Anklage kommen sollte, auswirken?
Ja, das sind jetzt viele Wenns und Aber. Also das, was man hier feststellen kann, ist, dass eben erstmals so richtig Frankreich mit seinem eigenen MeToo-Fall befasst ist. Das war ja in der Vergangenheit auch nicht unbedingt der Fall. Wir erinnern uns damals, als MeToo durch die Länder schwappte, hat noch die große Film-Diva, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, der letztes Jahr in Cannes, wo sie groß plakatiert war, noch auch Pamphlete veröffentlicht und gesagt, also ich habe das Recht, mich sich belästigen zu lassen. Und das haben auch viele Frauen unterschrieben. Und jetzt aber erst erlebt eben Frankreich diese MeToo-Welle. Und wir haben auch eine weitere Schauspielerin, Judith Godrèche, die zuletzt nicht nur einzelne Schauspieler und Regisseure in angeprangert hat, sondern die gesamte Filmbranche. Sie hat gesagt, hier passiert etwas in Frankreich, was wir nicht länger hinnehmen dürfen. Alle Männer und Frauen an den Sets haben jahrzehntelang weggeschaut. Und deswegen blicken wir eher nicht über den Atlantik, sondern nach Cannes, wo dieses Jahr ja wieder die Filmfestspiele in 2 Wochen starten werden, und fragen uns, wird da dann eine Bühne sein, um eben weiter über MeToo in der französischen Filmbranche zu sprechen und zu streiten?
Einschätzung unserer Pariser Korrespondentin Julia Borutta waren das. Vielen Dank.
Sehr gern.
King Charles, der jetzt gleich zu hören sein wird, ist nicht etwa der leibhaftige König Karl III., Charles III., da muss ich jetzt alle Royalisten enttäuschen. Nein, King Charles, so nennt sich ein junger britischer Songschreiber und Sänger, der den bürgerlichen Namen Charles Costa trägt. Hier ist damit Feel These Heavy Times.
Skeleton, the suffragette, talking at the consulate, talking about the times and the grandfather clock on the wall. They say revolution's coming to us all, but all I really wanna do is make love to my baby, make love to my baby.
Musik von King Charles alias Charles Costa. Sie hacke auf ihre Schreibmaschine ein wie eine alte Krähe auf einen Tennisball. So hat Elfriede Jelinek bekannt, in Angabe zur Person einem ihrer neueren, dabei sehr persönlichen Theaterstücke. Tatsächlich ist die Literaturnobelpreisträgerin fast schon manisch produktiv. Angabe der Person wurde Ende 2022 nahezu zeitgleich mit einem weiteren Theatertext der heute 77-jährigen uraufgeführt. Sonne, los jetzt. Darin arbeitete sich Jelinek am Klimawandel ab. Am vergangenen Wochenende nun wurde an den Münchner Kammerspielen ihr jüngstes Stück uraufgeführt. Asche heißt es und knüpft an die beiden Vorgängerdramen an. Um nichts weniger als den Abschied von der Erde gehe es in Asche, hieß es, einigermaßen apokalyptisch in der Ankündigung. Ein Abgesang auf das eigene Leben ebenso wie auf unseren bedrohten Planeten solle Asche sein. Christoph Leibold hat die Premiere für uns besucht.
Eine postapokalyptische Landschaft, mittig ein pechschwarzer Felsbrocken, wie ein riesiges Stück Kohle, aus dem ein paar verkokelte Halme sprießen. Darüber drei Satellitenarme, Weltraumschrott. Und hinten ein Rundhorizont, der zu Musik wie aus dem Soundtrack eines Blockbusters, die mit Tönen Weltuntergangsstimmung malt, mit bedrohlichen Videobildern bespielt wird. Kreisende Krähen, Kriegsbilder, Feuersbrünste, Müllberge. Zur Müllkippe wird zwischendurch auch die Bühne. Wie Sommerurlauber an einem verdreckten Strand bauen die Schauspielerinnen und Schauspieler Campingtische, Klappstühle und Sonnenschirme zwischen Plastikabfällen auf, wobei es schon mal zu Slapstick-Einlagen kommt, die aber nicht zünden. Elfriede Jelinek hat ja durchaus einen Hang zum Kalauer. Regisseur Falk Richter unternimmt einen halbherzigen Versuch, dem mit Klamauk zu begegnen. Geht leider schief. Jelinek kann Komik und Katastrophe, Falk Richter nur Letzteres.
Alles ist verbrannt, alles Asche.
Das habe ich schon vorausgesehen.
Ich mache weiter. Sogar in der Wüste würde ich noch weitermachen. Auch im Meer, aber nicht so lang bei meinen Schwimmkünsten.
Alles ist verbrannt, alles Asche.
Heute machen wir mal was anderes, liebe Kinder.
Elfriede Jelinek imaginiert eine Welt, die durch Kriege und Klimakollaps in Schutt und Asche liegt und kokettiert damit, dass es dazu keiner seherischen Begabung bedarf. Falk Richter dagegen gibt den Endzeitpropheten, der mit Pathos und Emphase tönt, wie euch das Ende ist nah. Das liegt neben Klanggewittern und Krisen bewegt Bildteppich auch am Ensemble, in dem Hyperneurotiker den Ton angeben. Bernardo Arias Porras und Katharina Bach bringen eine Überspanntheit ins Spiel, die zwar perfekt zur Gesamtanlage des Abends passt, ihm aber gerade deshalb nicht gut tut, weil sie alles nur noch dicker, dramatischer, donnernder macht. Wohltuend die seltenen Momente, in denen die Aufführung zwischen all dem Toben und Getöse zur Ruhe kommt. Was immer dann der Fall ist, wenn es nicht um das Ende der Erde, sondern um die Endlichkeit der Autorin geht. Um den Tod ihres Ehemanns, der tatsächlich vor gut anderthalb Jahren verstorben ist. Und um die eigene zunehmende Hinfälligkeit.
Nichts ist mehr dort, wo es hingehört. Ich suche meine Körperteile, die waren doch früher noch woanders. Dafür hat sich mein ganzer Körper, hat sich mein Antlitz zusammengefaltet, damit es leichter in den Sarg hineingeht.
Wie alle Stücke von Elfriede Jelinek ist auch dieses ein Textflächengespinst, in dem sie selbst aus jeder Zeile spricht. Doch da, wo es besonders persönlich wird, übernimmt Ulrike Willenbacher als Autorinnen-Ich und trägt dabei schon mal eine Urne mit der Asche des verblichenen Schriftstellerinnen-Gemahls auf der Bühne spazieren. Willenbacher ist übrigens Kammerspiele-Rückkehrerin. Vor über 20 Jahren gehörte sie dort dem Ensemble von Dieter Dorn an. Eine Zeit, aus der sie als immer mal leicht manieriert in Erinnerung geblieben ist. Hier aber ist sie ganz Nachdenklichkeit, leise Trauer und sanft staunende Selbstironie. Mithin alles, was Richters Rambo-Regie sonst weitestgehend vermissen lässt.
Das war eine Kritik von Christoph Leibold über Asche, das an den Münchner Kammerspielen uraufgeführte neue Stück Elfriede Jelineks. Sie hören Bayern 2 und die französische Musikerin Saode Sagazan mit Les Garçons.
Je suis incapable de faire un choix. Ils sont tous bien, tous un peu faits pour. Non, choisir qu'un serait un gâchis. Je les veux tous sympas dans mon lit. Je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve tous bien à leur façon. Je veux un plasticien qui sache tout faire de ses mains. Je veux un rigolo un peu taré, un peu barge. Je veux avec un savoir incroyable. Je veux tout ce que tu veux tant qu'on tombe amoureux. Car moi je suis amoureuse de tous les garçons et moi je les trouve. trouve très bien ta façon.
Wozu sammeln wir eigentlich all die Sachen und lagern sie dann in Archiven? All die Bilder und Objekte, Handschriften und Dokumente, Geschichten und Gedichte. Und was bedeuten sie für uns in einer Zeit, in der in vielen Weltgegenden Kriege und totalitäre Strömungen soziale Strukturen aus dem Gleichgewicht bringen und ökologische Krisen sich häufen? Das Berliner Künstlerduo Böhler und Ohrendt widmet sich diesen Fragen in seiner neuen Ausstellung im Neuen Museum Nürnberg. Memory Movers heißt sie und Susanne Schmiedleitner hat sie sich angesehen.
Ein ausrangierter Oldtimer aus den 1930er Jahren. Ein alter Handkarren, eine Postkutsche aus dem 18. Jahrhundert und ein ausgebrannter SUV. Das sind nur einige von 40 alten Fahrzeugen, die auf einer Ausstellungsfläche von 700 Quadratmetern im Neuen Museum Nürnberg stehen. Wie in einem großen Bühnenbild schlängeln sich diese alten Wrackteile in Richtung dreier dunkler Tunneleinfahrten. Angedeutet sind die Röhren, die allerdings mit grauen Plastiklamellen verkleidet sind. Was sich dahinter verbirgt, bleibt unklar. Die einzelnen Schrottvehikel sind beladen mit insgesamt 500 Stapelboxen, darin Archivobjekte aus unterschiedlichen Zeiten. So finden sich fotografische Zeugnisse der Anti-Atomkraftproteste in Gorleben neben Bühnenbildmodellen der 1920er Jahre oder Plakate der queeren Bewegung heutiger Tage. Die neue Ausstellung ist eine Installation des Berliner Künstlerduos Böhler und Ohrendt. Das Bild einer Stausituation von alten Fahrzeugen, die sich auf eine ungewisse Reise begeben, ist für Christian Ohrendt die passende Metapher für die Bedeutung von Archiven in der heutigen Zeit.
Wenn man gerade verfolgt, was auf der Welt passiert, weiß eigentlich niemand, wie die Zukunft in 10 Jahren aussieht. Und gleichzeitig beinhaltet diese Tätigkeit des Archivierens ja eigentlich, dass man Dinge über einen Zeitraum bewahrt, der viel länger ist als die nächsten 10 Jahre. Und dieses paradoxe Knirschen hat uns eigentlich an diesem Thema interessiert. Und das haben wir auch versucht, in dieses Bild hineinzubringen.
Besucherinnen und Besucher können hier auf Entdeckungstour gehen. In den alten Fahrzeugen sind Fotos, Plakate oder auch Filmdokumente zu sehen. In einem alten Trabi zum Beispiel ein Video der digitalen Reproduktion eines selbstspielenden Klaviers von 1910. Eine Leihgabe des Musikarchivs der Deutschen Nationalbibliothek. Beim Erkunden vieler Archivschätze können sich Besucherinnen und Besucher leiten lassen von sogenannten Geistern. Das ist überraschend und spannend, fast wie im Theater, denn hier sind die Audioguides in Plastikhüten, die sich jeder aufsetzen kann. Dann erfolgt erst einmal eine Begrüßung des Geistes, eines sogenannten Daimons.
Hallo, ich bin Sage 86 und ich bin dein Daimon. Solange, wie du dir Zeit nehmen möchtest, um diesen Ort zu erkunden.
Mittels Bluetooth können Besucherinnen und Besucher an den einzelnen Fahrzeugstationen Informationen über die Archive erhalten. Wer sich da der Postkutsche nähert, erfährt mehr über den Reisedienst der ehemaligen DDR.
Manche bekamen zeitnah einen Urlaubsplatz zugeteilt, wenn sie sich durch hervorragende Arbeitsleistung oder gesellschaftspolitisches Engagement hervortaten.
Hier erzählen die geheimnisvollen Geisterstimmen in den Hüten spannende Hintergründe zu deutschen Archiven. Das ist niedrigschwellig und vor allem unterhaltsam. Das ist auch das Besondere in dieser Ausstellung. Hier finden sich zum Beispiel Zeugnisse, dass fleischlose Ernährung bereits 1910 propagiert wurde und auch die Deutsche Bahn in den 1970er Jahren mit Plakaten für die Reise mit dem Zug warb, der Umwelt zuliebe. Wer hier Zeit verbringt, erfährt, warum das Archivwesen keine trockene Angelegenheit ist. Für Museumsleiterin Simone Schimpf war es jedenfalls wichtig, dass die Künstler auch für die Auswahl der Archive zuständig sind.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Künstler beauftragt haben, die gar nichts damit zu tun hatten. Die konnten nämlich frei auf die Dinge schauen, konnten ganz unbedarft auf die Archive zugehen, konnten unbedarft nach Objekten suchen und einen ganz anderen Blick entwickeln. Welche Geschichten möchte ich erzählen? Es ist eine Ausstellung, die Geschichten erzählen möchte, aus verschiedenen Perspektiven.
Erzählt werden hier spannende Geschichten aus vielen Jahrhunderten. Und nach einem Rundgang wird deutlich, warum das Archivieren von Kulturgütern so wichtig ist. Denn mit einem Blick in die Vergangenheit zeigt sich vieles heute in einem neuen Licht. Memory Movers ist eine außergewöhnliche Ausstellung, die zugleich ein spannendes Abenteuer ist.
Susanne Schmidleitner berichtete, die Ausstellung Memory Movers ist bis zum 6. Oktober im Neuen Museum Nürnberg zu sehen. Das war das Kulturleben an diesem Montag. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Horzen.